Es ist Freitag, 23 Uhr. Es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast, kurz Podcast. Dies ist die 148. Episode. Und wir freuen uns, ich freue mich, wir freuen uns, alle freuen sich, alle Menschen auf diesem Planeten freuen sich, dass ihr wieder dabei seid, um hier Dinge zu erfahren, die ihr von keinem anderen Podcast auf dieser Welt erfahren könnt. Übrigens fällt mir dabei ein, Patrick, Patrick ist der sympathisch dreinblickende, eloquent schauende und gerade irgendwas widerlich essende Kompagnon, der mir gegenüber sitzt und jetzt ganz verkniffen dreinblickt. Es scheint nur was Wurstartiges zu sein, was er gerade isst. Vielleicht willst du uns gleich mal aufklären. Ich würde gerne mal wissen, wer sind verdammt nochmal die 10% aus den Vereinigten Staaten von Amerika, die uns zuhören? Das kann doch nicht sein. Gebt euch doch mal bitte zu erkennen. Schreibt doch mal was auf Instagram oder auf Facebook oder keine Ahnung, wenn ihr Privatleute seid, die uns privat kennen, macht euch doch mal irgendwie kenntlich. Also mich macht das wahnsinnig, nicht zu wissen, wer von euch uns in den Vereinigten Staaten von Amerika hört. Das kann doch nicht sein. Ja, also sind das im Exil lebende Menschen, die weg mussten aus Deutschland, weil es hier so schlimm ist, weil sie politisch verfolgt wurden? Oder wer seid ihr? Also ich will es gerne wissen, aber ich will auch nicht zu weit abschweifen. Heute endlich das Thema, auf das ihr schon seit 2 Jahren warten musstet. Es kommt heute endlich die Fortsetzung. Wir sagen Hörspiele 3.
Ja, Marco.
Ja, das hat man davon, Patrick, wenn man eine Wurst
hätte
im Mund
ich jetzt noch ein bisschen länger reden müssen, weil ich esse jetzt gerade noch ein Produkt unseres neuen Sponsors, der Firma Beefy.
Nein, wir haben keinen Sponsor, der Beefy heißt.
Habe ich Beefy gesagt? Du wusstest das noch nicht, ne?
Nein, ich wusste es nicht. Ich dachte, Coca-Cola wäre unser neuer Sponsor.
Ich habe gedacht, ich frage dich gar nicht erst, weil du ja Vegetarier bist, würdest du ja wahrscheinlich sagen, dass du nicht Sponsor von Beefy werden willst. Aber als ich dann die 500.000 Euro überwiesen bekam,
was ist denn, gedacht, warum nicht? Warum was nicht? Das ist das Tolle an Beefy. Willst du noch irgendwie Product Placement machen hier, Patrick?
Ja, ich finde, Beefy hat sowas ähnliches wie McDonald's. Also eigentlich gibt es keinen Grund, warum man es isst. Aber es ist, andererseits ist es aber auch irgendwie geil. Also es ist jetzt dieses Beefy Roll, das ist ja diese leicht salzige, aber nicht zu salzige Salami in so einem leicht süßlichen Brot. Also ich finde wirklich so ein McDonald's-Ansatz. Und und zusammen lässt es sich ganz gut essen. Naja, ich muss das jetzt sagen, weil ich kriege ja so viel Geld dafür. Aber wenn du es nicht haben willst, Marco, ich verstehe das, dann werde ich das einfach mal auf mein Konto überweisen lassen.
Gut. Wer unbedingt was Wurstartiges, Beefy-artiges haben möchte und nicht darauf verzichten kann, trotzdem Vegetarier oder Vegan sich ernähren möchte, dem empfehle ich die Rügenwalder Mühle. Die haben, ist zwar ein widerlicher Konzern, weil die sich jetzt einfach genauso auf etwas gestürzt haben, dass sie genauso in Großproduktion geben wie vorher die Fleischprodukte. Und damit möglicherweise alles kaputt machen, was an Veggie-Sachen möglich ist. Aber was soll ich sagen, wenn man dort diese vegetarische Wurst mit diesem Brot, also Beefy-Roll quasi isst, dann ist das schon ganz okay. Also es ist gut gesalzen, gut gepökelt. Es schmeckt tatsächlich so. Aber ich muss ja jetzt mal sagen, ich bin ja schon seit Jahren, Jahrzehnten Vegetarier und ich habe nie was vermisst. Also solange ich eine gute Soße habe, reicht mir das. Ich brauche nicht wirklich einen Fleischersatz. Ich brauche nur gute Soßen. Patrick, Hörspiele, Hörbücher. Wir haben ja schon vor langer Zeit darüber gesprochen. Das letzte Mal war ich bei dir und du hast deine Schallplatten, deine Vinylplatten rausgeholt. Und wir haben überwiegend über das gesprochen, was du so hattest. Und du konntest auch viele Sprecher beim Namen nennen und auch erklären, warum du diese Hörspiele besonders gut fandest. Und seitdem haben wir eigentlich nicht mehr darüber gesprochen. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich selber gar nicht mehr so viel Hörbücher und Hörspiele höre. Ja, ab und zu höre ich noch drei Fragezeichen, wenn die neue Folge kommt.
Was hörst du denn sonst so vielleicht mal?
Ich höre viel Musik und Radio und tatsächlich höre ich selber privat auch gerne Podcaste. Es gibt da bestimmte, die ich sehr gerne mag, wo es mir um die Stimmen geht. Meistens aber.
Du hörst unseren immer? Also ausschließlich?
Wie kommst du jetzt auf diese Assoziation?
Ja, gute Stimmen.
Also ja.
Gute Podcasts.
Ja, ich höre nur uns, Patrick. Ich höre nur uns und freue mich jedes Mal darauf. Ich pushe die Zahlen sowas nach oben.
Ja, aber bei deiner Fahrt nach New York, da hast du dann die 10% Einschaltquote aus den USA.
Naja, aber in New York war ich ja tatsächlich vor unserem Podcast. Insofern ist das nicht möglich. Und selbst meine Kinder wohnen mittlerweile nicht mehr in den USA. Also das ist auch nicht möglich, dass meine Kinder die Zahlen hochgepusht haben.
Okay.
Aber also Hörspiele 2 ist unser absoluter Topseller, muss man da sagen. Im Tausenderbereich und manchmal frage ich mich, warum. Aber wahrscheinlich ist das ein Thema, was Podcast-HörerInnen gerne hören. Ja, Dinge, die sie an ihre Kindheit erinnern, Dinge, die sie an ihre Jugend erinnern, Dinge. Aber wenn ich richtig verstanden habe, geht es uns heute gar nicht so um diese Kinder- und Hörspiele oder Hörbücher, sondern wir wollen eher so im Erwachsensegment uns auch mal.
Ja, also würde ich sagen, in der Tendenz, und ich wollte auch mal weg vom Hörspiel. Das können wir aber sicherlich auch machen. Da habe ich jetzt in der letzten Zeit auch ein paar klasse Sachen gehört, sondern zu einer Form. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich was so vor allen Dingen in Deutschland stattfindet. Also, dass man also publizierte Romane, gedruckte Romane, dass man die sozusagen nochmal gelesen aufnimmt und dann entweder als Stream oder als CD eben zum Kauf anbietet. Und ich fand das früher irgendwie eher langweilig. Habe ich gesagt, ja komm, da kann ich auch lieber selber lesen. Da habe ich eigentlich mehr von. Habe aber dann doch festgestellt, vielleicht auch, weil ich ein bisschen fauler geworden bin oder ich das so noch besser sozusagen in meinen Arbeitsrhythmus integriere, also zum Beispiel indem ich dann im Auto Hörspiele höre. Ja, und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich stelle heute mal ein paar Romane, Hörbücher vor, wo ich fand, dass die Vorleser das sehr überzeugend gemacht haben. Also dass mir das wirklich sehr gut gefällt und wo ich teilweise auch die Romane selber gelesen habe und dann doch irgendwie gemerkt habe, ja, das macht nochmal einen Unterschied und gibt auch nochmal teilweise nochmal so eine eigene Wendung, auch wenn das eigentlich nur vorgelesen ist, aber wo man da auch nochmal so vielleicht einen anderen Ansatz nochmal kriegt, selbst wenn man den Roman selber schon mal gelesen hat. Und ich habe mich dafür schon etwas ältere Veröffentlichungen mal entschieden, die aber, glaube ich, sich ganz gut verkauft haben. Und vielleicht ist das eben auch ein Grund, warum die sich so gut verkauft haben. Und zwar wollte ich dir und vielleicht auch unseren Hörern 3 bis 4 Topseller mal vorstellen, wo ich verstehen kann, dass die ganz gut gelaufen sind. Das ist sind auch ganz unterschiedliche Romane eigentlich, die da zugrunde liegen. Nämlich einmal, ja, wie soll man das sagen, so eher so eine Art Sozialgeschichte, so ein moderner deutscher Roman, sag ich jetzt mal, so dieses, also was nicht mehr so hohe Literatur ist, aber doch so ein Spiegel der Gesellschaft, doch immer noch so ein bisschen verkörpert. Der Roman heißt Chick vom Autoren Wolfgang Herrndorf, ist auch verfilmt worden und wird in diesem Fall eine Veröffentlichung des Argon Verlages oder das Argon Hörbuch von Hanno Koffler. So, und hat mir jetzt nicht so viel gesagt, der Name, aber der hat es geschafft, also es geht da ja auch um einen, also da begegnen sich ein reicher Unglücklicher und ein, in eher sozial prekären Verhältnissen aufgewachsener, weiß gar nicht, ob er Russe ist, auf jeden Fall irgendwie aus dem östlichen Europa stammenden Jungen, und die machen dann eben auf ihre Art so eine Art Road-Movie, beziehungsweise machen die Welt so ein bisschen unsicher und erleben eben was und kommen sich näher, und ja, man erfährt eben auch was über die Kinder. Jedenfalls dieser Chick, der schafft es halt, den Chick irgendwie schon mit einem gewissen Dialekt, Regiolekt, wie auch immer, irgendwie zu belegen, ohne dass das so übertrieben wirkt. Also dass man sozusagen mit der Nase irgendwie draufgestoßen wird, sondern das hat auch sowas, was auch der Roman so ein bisschen verkörpert, irgendwie, dass der so ein bisschen abgeklärter ist, dieser Chick und so. Und so man erstmal das Gefühl hat, dass der eigentlich genau weiß, wo der Hase langläuft. Und erst eigentlich später eigentlich auch so ein bisschen eben auch rauskommt, was ihn eigentlich so bewegt und was eben auch in unserer Welt, also in unserer Gesellschaft so passiert. Der Vorleser ist ein ausgebildeter Theater- und Filmschauspieler. Aber wie gesagt, war mir jetzt so unmittelbar nicht bekannt. Aber hat eben auch in Krabat und der Rote Baron mitgespielt. Und vielleicht würde ich, wenn ich so Bild und Stimme eben zusammenhöre, vielleicht würde ich ihn dann besser kennen. Auf jeden Fall kann ich echt empfehlen, auch wenn man vielleicht mit dieser Romanform an sich nicht so viel anfangen kann, aber so wie er es liest, nimmt das einen auf jeden Fall mit. Du hast aber auch Hörbücher mitgebracht, Marco?
Ja, ich habe auch überwiegend Hörbücher.
Willst du vielleicht mal eines vorstellen?
Oh, das ist so gnädig von dir, Patrick.
Na, du kannst auch zwei oder drei vorstellen.
Nee, tatsächlich geht es mir ähnlich wie dir. Ich teilweise habe ich die Sachen auch selber gelesen als Buch, habe aber dann festgestellt, dass ich die Hörbücher gerne nutze, um das nochmal ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal zu hören. Ich würde ja niemals einen Roman jetzt zwei oder dreimal lesen, wenn es nicht aus professionellen Gründen ist. Aber durch diese Hörbücher kommt man eben in den Genuss, das nochmal erleben zu dürfen. Und einer, der jetzt bei mir jetzt gerade oben auf dem Stapel liegt, ist von T.S. Uhlmann, Sophia, der Tod und ich. T.S. Uhlmann, denke ich mal, kennt man, war auch ein Spiegel-Bestseller, Sophia, der Tod und ich, ist damals Sänger und Gitarrist der Band Tomte gewesen, hat das Label gegründet, auf dem Sophie Ketka-Alben und so weiter erschienen sind oder Olli Schulz-Alben erschienen sind, hat dann aber eine Solo-Karriere gemacht unter dem Namen T.S. Uhlmann und hat, glaube ich, nach der zweiten Langspielplatte, nach dem zweiten Album sich dazu entschieden, endlich mal einen Roman zu schreiben, nachdem seine Managerin ihn oder hier, wie nennt man das, die Kontakt herstellen zum Verlag, immer wieder auch ihn dazu gebracht hat, doch mal darüber nachzudenken. Und zum Schluss hat er es dann geschrieben. Und wenn ich das jetzt richtig hier lese, ist das 2015 erschienen, das Buch. Und ich war damals mit einem Freund von mir, einem gemeinsamen Freund von uns beiden, Jens, in Berlin. Und da das, was Schöne daran war, dass wir wirklich jeden Tag irgendwie was Besonderes erlebt haben, weil es immer total gute Veranstaltungen gab in Berlin, die ich jetzt hier in Köln und Düsseldorf eben dieser Masse nicht erleben durfte. Und tatsächlich an einem Abend hat T.S. Uhlmann auch live gelesen, eben aus diesem Buch, Sophia, der Tod und ich. Und da merkte man sofort, ja, es ist total amüsant, es ist sehr witzig, aber es lebt auch unheimlich davon, von der Art, wie er es vorträgt. Also ich weiß nicht, wie das für Menschen ist, die T.S. Uhlmann überhaupt nicht kennen, ob die das genauso amüsant finden oder ob man ihn dafür nicht wenigstens so diesen Sprachgestus, diese Art, wie er artikuliert, so ein bisschen das Nordische. Also T.S. Uhlmann stammt aus dem Norden und dementsprechend klingt er auch so ein bisschen nordisch. Ja, und das, was passiert hier von der Handlung her? Eines Tages steht der Tod vor der Tür, klingelt und sagt, dass man nur noch ein paar Minuten zu leben hat. Ja, und dieser Protagonist, der diskutiert eben mit dem Tod darüber. Also erstmal, dass das jetzt alles so ein bisschen überraschend kommt und so weiter. Und er bekommt die Chance dann nochmal vom Tod, wie sage ich das, hinauszuzögern. Und eigentlich das Spannende sind die Art der Darstellung. Also wie die Dialoge geführt werden, wie das Weltbild des Protagonisten hat, was auch viel von T.S. Ullmann hat. T.S. Ullmann übrigens fand ich damals als Sänger und Gitarrist der Band Tomte gar nicht so witzig. Der hat aber auf der Bühne immer versucht, irgendwelche guten Ansagen zu machen. Das ist oft daneben gegangen. Und merkwürdigerweise hat er es irgendwie so um die 2010er Jahre hinbekommen, immer besser zu werden. Und tatsächlich finde ich den heute einfach durchgehend amüsant. Ich finde, T.S. Ullmann ist mit einer der witzigsten Menschen, die ich kenne, ohne so einen übertriebenen Humor zu haben. Also kein Schenkelklopfer-Humor, aber ich glaube, T.S. Ullmann kann man 2 Stunden zuhören, ohne sich zu langweilen. Also ungefähr wie bei uns. Der Roman selber franzt am Ende so ein bisschen aus. Also er verliert so ein bisschen an Dichte am Ende. Man kann auch eigentlich nach der Hälfte des Romans aufhören und bis dahin genießen, weil am Ende wird es dann, weiß ich nicht, alles ein bisschen übertrieben. Also das ist wie bei so Marvel-Filmen, wo am Ende diese riesige Materialschlacht kommt, wo man dann eine halbe Stunde sehen muss, wie die Leute gegeneinander kämpfen und denkt sich so, ja, nee, also das eigentlich Spannende war die Interaktion der Figuren und nicht unbedingt diese Schlacht. Ja.
Ich meine, das ist jetzt vielleicht, passt jetzt vielleicht nicht ganz so in unser Themenspektrum Hörbuch an sich. Da geht es ja im Prinzip mehr um die Vorlagen. Hast du auch das Gefühl, dass aus Deutschland kaum noch in Anführungszeichen intellektuelle Romane irgendwie geschrieben werden, sondern dass es tatsächlich so eine Tendenz zu diesen, ja, wie soll ich sagen, leichten Szeneromanen gibt, also so wie Herr Lehmann zum Beispiel, also Neue Fahr Süd, sowas, also irgendwie amüsant, auch ein Einblick von mir aus in eine bestimmte Gesellschaftsgruppe, aber eben doch eher so leicht sprachlich, auch oft, ich sag mal, so ein bisschen nach dem Mund, wo es weniger um so einen entwickelten Stil oder sowas gibt und auch wenig jetzt, ich sag mal, Hintergrund, wie soll man sagen, also so eine zweite Ebene oder sowas, die quasi abgedeckt wird durch die eigentliche, oft banale Handlung.
Auf jeden Fall. Ich finde, also für meinen Geschmack ist dann irgendwie so, ich sag mal, in den 80er, ja, eigentlich eher 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ist dann ein Trend gekommen, auch aus England, ne, dass da viele eher so diese Pop-Literatur geschrieben worden ist. Dann hat sich dann der deutsche Markt ein bisschen orientiert und ich glaube, es gibt auch wenig Forum dafür. Klar gibt's sowas wie die Lit Cologne, wo dann vielleicht nochmal ein paar Schriftsteller die Möglichkeit haben, eine Stunde was vorzulesen, was vielleicht ein bisschen schwerer und ein bisschen intellektueller ist. Aber eigentlich gibt es nur noch wenige Zusammenkünfte. Selbst das literarische Quartett war ja früher dann von der Auslese her intellektueller angelegt, als wenn es heute mal durchgeführt wird. Ja, das sind ja dann doch auch Romane. Naja, muss man halt mit auskommen. Aber du hast natürlich recht, die Frage ist ein Angebot und Nachfrage. Wollen die Leute überhaupt was lesen? Wer vermittelt ihnen das Feuilleton? Ich weiß es nicht.
Nein, das ist ja eigentlich nur für die Schule. Also es wäre ja eigentlich nur für die Schule, also dass man mal wegkommt von Homo Faber und trotzdem den Kindern noch was mit Anspruch irgendwie vorsetzen kann.
Ja, es gibt ja auch jetzt im so wie Der Trafikant oder Unter der Drachenwand sind ja auch Romane, die jetzt im Abitur, im Zentralabitur behandelt worden sind. Aber tatsächlich fehlt da eben auch so eine gewisse Tiefe. Ne? Also ich frage mich dann zum Beispiel Unter der Drachenwand, da geht es ja halt um die Zeit um den Zweiten Weltkrieg. Frage mir, was ist denn da jetzt das Spannende daran? Es wird ja so getan, als wenn es keine guten Antikriegsromane gegeben hätte von Zeitzeugen, von Menschen, die den Krieg wirklich erlebt haben und so weiter. Ne? Man fragt sich, was dieser österreichische Schriftsteller Arno Geiger, warum der diesen Roman schreiben musste und was ist das Besondere ist. Also warum der jetzt auch im Zentralabitur in Nordrhein-Westfalen verwendet wird und so weiter, kann ich nicht ganz so beurteilen. Und es wird aber eben so getan, als wenn es tatsächlich keine guten Antikriegsromane gegeben hätte, die weg von dieser Schuldzuweisung ist. Ne? Also dass die Nazis jetzt nicht per se als die Bösen dargestellt werden und oder eben als die guten Helden dargestellt werden. Ich glaube, oder ich habe selber auch schon Kriegsromane gelesen, die durchaus auch einen gewissen Perspektivismus zulassen. Aber klar, man sucht natürlich immer nach neuen Autorinnen, die man natürlich auch pusht. Gerade jetzt im Oberstufenunterricht der Gymnasien, ja, die haben natürlich dann höhere Verkaufszahlen, wenn die im Zentralabitur angewandt werden.
Ja, das ist ja schon ein ganz guter Ansatz. Vielleicht sollten wir sowas mal machen. Also schreiben wir mal einfach nur so für die Schule so einen intellektuellen Roman.
Ja, aber Schick, den du eben vorgestellt hast, ist ja auch für die Schule geschrieben worden.
Ja, aber ich habe auch in der Schule das Parfum gelesen. Also ich meine, allein der Grund, dass man in der Schule gelesen wird, heißt ja noch nicht, dass man auch einen intellektuellen Roman geschrieben hat. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Not geschuldet, den Schülern noch ein bisschen Lust auf Literatur zu machen. Das Problem ist natürlich, so ein Homo Faber ist zwar in gewisser Weise ein geniales Buch, weil es einfach gut konstruiert ist, weil es wirklich so einen Subtext hat, den man entschlüsseln kann oder entschlüsseln muss, weil die eigentliche Handlung ja nun ja, also die eigentliche Handlung ist ja jetzt, sage ich jetzt mal, jetzt nichts, was einen vom Hocker haut.
Aber vielleicht ist ja genauso wie beim deutschen Film, ist ja eine Menge kaputt gegangen durch die 68er, durch die 70er Jahre, dass sich vielleicht auch Romanciers nicht mehr trauen, wirklich etwas stark Narratives zu erzählen. Ja, entweder muss es dekonstruktivistisch sein und alles und dann möglicherweise zu weit weg von den Schülerinnen oder von der Belletristik. Ja, oder es ist dann eben tatsächlich eher Klamauk oder eher leicht geschrieben. Aber ich würde jetzt auch mal, um das abzuschließen hier mit T.S. Ullmann, ja, T.S. Ullmann ist kein Hörbuch oder kein Roman, den man jetzt gut in der Schule lesen könnte. Dafür bietet er einfach zu wenig an, wie soll ich sagen, an Gesellschaftszusammenhängen. Also die Gesellschaft wird gar nicht betrachtet. Es ist ein sehr subjektive Sicht. Man lebt halt von dem Witz der einzelnen Figuren, aber es wird kein Sittengemälde.
Also ich glaube, ein Hörbuch, was jetzt auch eher bei Lippes Leselust irgendwie vorgestellt würde als jetzt im literarischen Quartett, ist dennoch, wie ich finde, ein guter Roman. Sicherlich auch nichts unbedingt für die Schule, aber auf jeden Fall lesenswert. Und in dem Fall hier auch vom Autoren selber gelesen. Das Hörbuch als auch der Roman heißen Sommerfest. Und ich habe eine ungekürzte Autorenlesung vorliegen, die aus dem Tacheles Hörbuch Verlag stammt, beziehungsweise Hörbuch und Kabarett, also die veröffentlichen wahrscheinlich auch Kabarettbeiträge. In dem Fall, weil das, also im Grunde geht es inhaltlich um den Protagonisten, der jetzt nicht dem Autoren gleich ist, aber hier und da hat man schon das Gefühl, also weil er eben auch in der Ich-Position sozusagen auch erzählt oder aus der Ich-Position alles betrachtet wird. Ja, der ist eben Schauspieler und just an dem Wochenende, als die Sperrung der A40, das ist ja eine relativ bekannte Autobahn im Ruhrgebiet, ja, als die ist ja mal zum kulturellen Ereignis geworden, als das Ruhrgebiet ja Kulturhauptstadt war. Und der Protagonist, der Stefan, muss eben zurück nach Bochum zu dieser Zeit, um das Haus seiner Eltern zu verkaufen. Hat eigentlich nur 2 Tage Heimaturlaub und er kommt aus dem Ort, wir nehmen mal an, dass es Bochum ist, ja, und trifft da eben auf seine alte Lebenswelt, auf seine alten Schulfreunde, teilweise sind da auch so Halbkriminelle dabei und auf die Betreiberin des Kiosks, ne, also Selters Bude. Und naja, und er erzählt eben diese ganzen, also auch so ein bisschen auch das Leben dieser einzelnen Personen so ein bisschen mit und wie das auf ihn eben wirkt. Und naja, und er hat eben auch Beziehungsprobleme mit seiner jetzigen Beziehung. Und letztlich stellt sich auch die Frage, ob er sich seiner alten Liebe widerstellt oder eben zurückgeht zu seiner jetzigen Lebenspartnerin, mit der er halt in München zusammenlebt. Ich finde, also der Autor heißt Frank Goosen, werden sich wahrscheinlich schon viele gedacht haben. Ich finde Goosen, der ja auch vor allen Dingen als Kabarettschreiber ja bekannt geworden ist, ursprünglich ja mit Tresenlesen mit Jochen Malmsheimer zusammen bekannt wurde. Ich finde, der trifft einen sehr guten Ton, der einen einerseits so ein bisschen melancholisch werden lässt. Also es ist dieses, sagt man immer, coming out of age, ne? Also es geht so ein bisschen ja. Generation Ü50 und so, die so ein bisschen auch ja sich verortet neu in der jetzigen Zeit und so auch so ein bisschen, wie war es denn früher und war es denn früher gut oder und was für Menschen haben da so gelebt, die das Leben dann eben, also diese Person dann auch geformt haben. Und ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, hat jetzt irgendwie sozialkritischen oder intellektuellen Ansatz, aber man lernt doch einiges über die Menschen und und man erkennt sich auch oft selber, finde ich, in diesen Personen oder auch was, also der Umgang, also zum Beispiel, wenn er da diesen Kontakt zu seinen halbkriminellen Bekannten da, also das kennt man ja auch, dass man so in seinem Bekanntenkreis so Leute hat, mit denen man eigentlich nicht viel zu tun haben will, die aber irgendwie trotzdem unauslöschlich mit dem eigenen Leben auch zu tun haben und irgendwie auch dazugehören. Naja, und dieses Gefühl irgendwie, dass man irgendwie eine Frau sehr begehrt, aber es irgendwie nie so den Mut gehabt hast, das dann wirklich zu vollenden, aus welchen Gründen auch immer. Also solche Dinge, die eigentlich das Leben schreibt, das finde ich, das setzt er sehr gut um und es ist, auch wenn er, ich sag mal, eher ja aus dem Kabarettbereich kommt, ist es zwar lustig, aber es ist nie Klamauk. Es ist immer auch ein melancholischer Ansatz dabei oder so ein, ja, melancholisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber so einer, der eine gewisse Unsicherheit auch erzeugt, ne? Wo stehe ich eigentlich, ne? Wer bin ich eigentlich? Und ja, insofern, und ich finde, er liest es auch sehr gut. Ich meine, das ist ja auch seine Profession, ne? Also die haben ja eben unter anderem auch eben vorgelesen, ursprünglich mal auch eben Fremdtexte und gar nicht mal so sehr eigene Texte am Anfang. Ja, und also diese Professionalität merkt man eben auch diesem Hörbuch an. Also für mich uneingeschränkt empfehlenswert.
Du hast mir mal den Roman von Frank Goosen So viel Zeit geschenkt, 2007. Hm. Damit hast du mich auch immer angefixt. Ich kannte zwar, weil wir damals auch in Bonn beim Tresenlesen zusammen waren, im Pantheon damals. Also ich kannte ihn natürlich vorher auch, aber den Roman, den fand ich auch richtig gut. Handelt halt von so ein paar alten Freunden, die bei Doppelkopfabenden dann überlegen, dass sie vielleicht doch nochmal eine Rockband wieder gründen wollen, weil sie denken, das kann es ja nicht gewesen sein, und holen dann ihren Freund aus Berlin zurück, der, glaube ich, ein sehr guter Gitarrist ist, und ohne den können sie es halt nicht. Und dann ist der Plan, eine große Party, so Abi-Treffen zu organisieren. Und wenn man hier auf die Homepage von Frank Goosen geht, dann steht hier ein Roman voller Musik und guter Laune, einigen traurigen Wahrheiten und dem charmanten Beweis, dass Tony Parsons doch recht hat. Musik ist nicht dazu da, die Welt zu retten. Musik ist dazu da, dir das Leben zu retten. Es gibt eine Menge Weisheiten, und tatsächlich schafft Frank Goosen es so zu schreiben, dass man, wenn man selber mal eine Band hatte, sofort wieder Blut leckt und denkt, ja, stimmt, eigentlich müsste man noch mal was probieren. Jetzt ist diese Band, glaube ich, eine reine Coverband, soweit ich es in Erinnerung habe. Aber wie Frank Goosen Musik beschreibt, der hat jetzt auch letztens ein Buch über seine Liebe zu den Beatles geschrieben. Mhm. Und tatsächlich gibt es da auch ein Hörbuch zu, auch online. Ich glaube, über Apple Music oder so konnte man das hören jedenfalls. Und da ist schon jemand, der schreibt mit sehr viel Fachwissen über Musik. Also der kann auch so beschreiben, dass man im Kopf eine Idee davon hat oder eine Idee davon bekommt, wie was klingt. Und das können ja viele Musikjournalisten noch nicht mal, wenn sie irgendwelche Platten beschreiben, dass man nachher denkt, ah ja, genau so ist es. Und er schafft das halt mit seinen Romanen, und das gefällt mir sehr gut. Also ich finde Frank Goosen auch einen tollen Schreiber, der aber, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt auch nicht taugt für Schulunterricht oder für die Bildungselite. Das ist wirklich einer, der für, ich sag mal, für den Mainstream etwas hervorsticht, also ein bisschen verschrobener schreibt als so dieser glatte Mainstream, aber eben jetzt auch nicht so tiefschürfend, dass man jetzt das Gefühl hat, es geht um alles und um nichts.
Ja, ja, ja. Was aber vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man bei ihm nicht das Gefühl hat, dass er, ich sag mal, angefangen hat zu schreiben, weil er irgendwann mal ausgegrenzt wurde oder so. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die ernsthaften Autoren oft eben auch welche sind, die in irgendeiner Form auch ein Problem mit der Gesellschaft haben. Und das Gefühl hat man bei ihm so nicht. Also bei aller Melancholie, die da vielleicht mitschleicht, hat man doch immer so das Gefühl, ja, es war damals gut, es ist aber auch eigentlich immer noch in irgendeiner Form gut. Und na, also es ist jetzt nicht nur so eine früher war alles besser Literatur. Also das würde ich nämlich da auch nicht sagen. Also man hat immer so das Gefühl, ja, er ist eben auch ein guter Kumpel, so mit dem man gerne mal treffen würde, ne? Also das unter der Rubrik, ja, in gewisser Weise geht das eigentlich schon auch ein bisschen Richtung Goosen, also und so dieses ein Stück weit auch Coming Out of Age. ist ein Roman von Michael Bergstrand, der 50-Jährige, der nach Indien fuhr und über den Sinn des Lebens stolperte. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal eine Geschichte gelesen hast. Also es gibt da mittlerweile, glaube ich, 3 Romane zu dem Thema.
Ich glaube nicht, nee.
Ist ein unglaublich, also es ist unglaublich schön geschrieben, kann man auch nicht sagen, aber es ist ein sehr, so ein Roman, wo man sich freut, wenn man den liest. Also weil der, also die Geschichte ist, dass halt ein, ja, Werbetexter irgendwie eine Lebenskrise kriegt und wird auch von seiner Frau verlassen und naja, und dann schließt er sich, weil ein Kumpel ihm das irgendwie anbietet, der irgendwie davon lebt, irgendwie so in Indien Gruppenreisen durchzuführen. Ja, entschließt er sich eben dann mit nach Indien zu reisen und erlebt da erstmal also die Hölle. Ja, und lernt dann oder kommt dann in Kontakt mit einem Inder, der von seinem Kumpel, also der auch ein Kumpel von seinem Kumpel ist und sozusagen zu ihm geschickt wird, um ihn zu retten, weil der andere Freund eben weiterreisen muss mit dieser Reisegruppe. Und naja, und dann freuen sich eben und dieser indische, eigentlich ist es ein Kaufmann, würde ich mal im weitesten Sinne sagen, und er freuen sich eben an. Und diese Interaktion zwischen beiden, diese Annäherung, auch diese kulturelle Annäherung, die Lebensweisheiten von dem Mr. Yogi, so heißt der Inder, der aber noch mit seiner Mutter zusammenlebt, eine sehr starke und sehr strenge Frau, die das Leben von Mr. Yogi immer so ein bisschen ordnen will. Naja, und beide profitieren im Prinzip so ein bisschen voneinander. Und dieser Göran, also dieser schwedische Werbetexter, ja, lernt dann auch noch eine leider verheiratete, tolle Inderin kennen, in die er sich schwerst verliebt und so weiter und so weiter. Aber dieser Roman lebt vor allen Dingen von dieser Interaktion zwischen Göran und eben Yogi und ist auch wieder so ein, wir hatten das ja schon bei Chick, es ist ja immer so ein Problem, ne, wie lese ich Ethnien? Ne, mache ich jetzt bei Chinesen, lasse ich immer viel L mitlaufen oder was? Ne? Wann ist das übertrieben? Wann ist es sogar vielleicht auch rassistisch, was auch immer? Und aber ich finde, dass der Leser, das ist Christian Baumann, der ist einigen sicherlich bekannt, der hat auch bei der Soko mitgespielt, bei Tatort, also ist nicht ein ganz Unbekannter, aber jetzt auch nicht, ich sag mal, ja, also wo jetzt direkt jeder sagen würde, ach ja, Christian Baumann. Aber der macht das, der liest das so einfühlsam und auch das, diesen indischen Dialekt so, also dass man nie das Gefühl hat, dass da jemand bloßgestellt wird, sondern dass man wirklich denkt, ja, das ist der Mensch. So, ne, auch wie er agiert und handelt und sich äußert. Ja, und da das, also im Roman, also ich habe auch tatsächlich auch den Roman gelesen. Also ich finde, er hat es fast noch besser gelesen als ich selber, also in meinem Kopf. So, ne? Und also macht wirklich viel Spaß und berührt einen auch in so in den Punkten. Zum einen, weil man ja, also du bist ja natürlich noch nicht, aber ich bin ja schon auch nicht ganz so alt wie dieser Göran, glaube ich. Ich glaube, der ist zu dem Zeitpunkt, ja, auf jeden Fall über 50, ja. Ja, doch, schon ungefähr so mein, so unser Altershorizont. So, und wo eben, ne, also wo man ihm dann sagt, auch, ja, du bist eigentlich zu alt jetzt irgendwie, um noch so ein cooler Werbetexter zu sein und sowas. Ne, also diese Frage, wo gehöre ich hin? Was ist mein, habe ich noch, also werde ich noch in der Gesellschaft jetzt irgendwie als wichtig erachtet und so weiter? Also wie verorte ich mich da? Und dann gleichzeitig aber auch, wie dann eben so eine Freundschaft entsteht und wie man sich sehr gegenseitig auch unterstützt und ja. Und in den Fortsetzungsromanen wird das noch weiter ausgebaut und irgendwann kommt Mr. Yogi sogar nach Schweden und das ist dann auch wieder sehr nett, wie er dann auch Schweden so ein bisschen aufrollt, der Mr. Yogi. Von mir sowohl der Roman als auch die Lesung, also mindestens eine 2+. Aber auch nichts für den Schulunterricht, sage ich jetzt mal.
Ja gut, dann kommen wir mal zu einem meiner Lieblingsautorinnen, Michelle Uhlbeck oder Uhlbeck. Naja, also ich meine, er ist natürlich das Enfant terrible gewesen, so der späten 90er oder der frühen 90er schon und auch der noch in die 2000er hinein, französischer Autor, der eigentlich Michel Thomas heißt und der sich diesen Künstlernamen gegeben hat, ich glaube, der von seiner Großmutter. stammt, hat Leben geführt, was, denke ich mal, auch viel dazu beigetragen hat, dass seine Romane in die Richtung gehen. Gab immer Schwierigkeiten, weil in seinen Romanen auch sehr explizite Sexszenen drin vorkommen. Das führt vielleicht dazu, dass Frauen nicht so viel damit anfangen können oder sich eher abgestoßen fühlen. Wobei man da jetzt als Mann sagen muss, genau darum geht's. Ja, also diese später hat er dann Bacchate und Gebiet hat er Romane geschrieben, wo er die Sexualität völlig ausgeklammert hat. Und für mich hat sich das gar nicht mehr stimmig angefühlt, weil gerade durch die Darstellung der Sexualität auch deutlich wird, ja, was mit uns Menschen ist. Er entwirft nämlich ein Sittengemälde und er macht nämlich deutlich, dass, ich sag mal, der Kapitalismus oder unsere Globalisierung dazu geführt hat, dass eigentlich die Machtinstrumentarien in alle Bereiche des Lebens eingedrungen sind und selbst Sexualität letztlich ein Versprechen in sich birgt, was nicht eingelöst werden kann. Und man trotzdem in diesen, also nicht umsonst heißt sein erster Roman Ausweitung der Kampfzone, ja, weil deutlich wird, dass wir uns eigentlich nicht mehr schützen können. Unser Privatleben eigentlich genauso eingesogen wird von den Mechanismen unserer Gesellschaft wie alles andere eben auch. Und meine absoluten Lieblingsromane, jetzt können wir natürlich Elementarteilchen, ist auch ein guter Roman, aber tatsächlich hat er mich danach noch weiter fasziniert. Da gibt's einmal den Roman Plattform, in dem es genau darum geht, dass er eigentlich auf der Suche nach einer guten Beziehung ist und eine Frau kennenlernt, die eher unterwürfig ist, ja, ihm dann entsprechend auch das gibt, was er sucht, durch ihre Offenheit, durch die Art und Weise, wie sie mit Sexualität zum Beispiel umgeht. Also es hat einen wichtigen Bestandteil. Und ohne jetzt zu spoilern, ist es dann nachher tatsächlich der Islam, der eben Strich durch die Rechnung macht, weil er eben mit dieser Offenheit des Westens nicht zurechtkommt. Und hier werden dann eben auch tatsächlich schon terroristische Aspekte behandelt. Was heißt schon? Also es ist eigentlich, ich glaube, unmittelbar vor dem 11. September oder unmittelbar nach dem 11. September geschrieben worden. Und mein absolutes Lieblingsbuch ist Die Möglichkeit der Insel. Und wie eben schon berichtet, ist es so, dass ich den Roman natürlich selber gelesen habe. Was heißt natürlich? Also ich habe ihn sehr gerne gelesen. Und es hat natürlich dann auch was ganz anderes, wenn man es selber liest. Aber ich hätte ihn wahrscheinlich nicht so oft nochmal selber gelesen und höre mir dieses Hörspiel dann oder habe mir dieses Hörspiel eben immer wieder sehr gerne angehört. In seinem neuesten Roman wirft der französische Kultautor Michel Houellebecq einen Blick aus der Zukunft zurück in unsere Gegenwart. Im Jahre 4005 liest der Neomensch und Klon Daniel 24 den Bericht seines genetischen Originals, eines gefeierten TV-Komikers unserer Tage, dessen Schilderung über die Leiden der Liebe und des Alterns sollen dem leidenschaftslosen, in Isolation lebenden Neomenschen eigentlich fremd sein. Doch das Gegenteil ist der Fall. Und der Roman wird hier von Rudolf Kowalski und von Stefan Hunstein, die Daniel in diesem bitterbösen Zeitbild ihre Stimme leihen, gelesen. Und das machen die wirklich richtig gut. Also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was die so gut machen. Vielleicht liegt es auch an der Qualität des Romans, dass es gut ist. Es ist eine Lesung für den WDR im Audioverlag, dann hier gepresst. Ja, also entweder liegt es daran, dass ich den Roman so liebe und dass er eben nicht langweilig vorgelesen worden ist. Aber natürlich ist bei Houellebecq immer so ein gewisser lakonischer Sprechstil, also auch eine gewisse Melancholie mit dabei. Also es wird ja alles sehr, fast schon autistisch, träge zur Kenntnis genommen. Also die Protagonisten sind in der Regel nicht sehr leidenschaftlich, obwohl es genau hier darum geht, ne? Also eigentlich in mehreren Romanen geht es ja darum. Ist die Zukunft oder ist das Ziel eigentlich, dass wir eine Gesellschaft ohne Sexualität sein sollten, weil die Sexualität der Grund allen Übels ist und uns einfach nicht vom Tier trennt? Oder ist das Ziel, tatsächlich alle Bestrebungen zu verhindern, die dazu führen, dass wir nur noch körperlose Wesen sind, die ja, intellektuell vor sich dahin dämmern, ja, weil dieses Klonverfahren führt ja dazu, dass immer weiter die Gefühle abgeschaltet werden und man sich ja nachher gar nicht mehr erinnern kann an den ersten Wirt. Und so endet das Ganze eben auch. Also der Roman ist fantastisch, weil er aus meiner Sicht eben dieses Nietzscheanische mit dem Kant-Ansatz in Beziehungen bringt und man am Ende auch nicht so richtig weiß, wie man diese Ambivalenz auflösen soll. Ja, sind wir geistige Wesen? Oder sind wir eben rein körperliche, tierische Wesen? Und ja, ich finde, in diesem Roman steckt eben alles drin, auch wenn er relativ konventionell geschrieben ist von der Machart her. Ja, und gelesen, wie gesagt, perfekt. Also genauso wie ich das mal in der Hörspiele 2 Folge gesagt habe, dass ich zum Beispiel Rufus Beck den perfekten Kafka-Vorleser finde, ist das hier, dass Stefan Hunstein und Rudolf Kowalski die perfekten Ulbeck-Vorleser sind. Also kann ich nur für Leute empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, der Roman ist natürlich jetzt ein paar Jahre alt, ist hier 2006 erschienen. Kann natürlich sein, dass man heute, wenn man den fast schon 20 Jahre später nochmal liest, das Gefühl hat, dass das altbacken ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, ich habe ihn jetzt auch länger nicht mehr gelesen oder gehört, aber er hat mich bestimmt 10 Jahre lang in Bann gezogen, durch das Hörspiel.
Ich möchte damit, ich sag mal, vielleicht thematisch leichterer Kost, vom Umfang her, aber im größeren Umfang, wahrscheinlich auch zeitlich, einen Roman vorstellen, der in 9 CDs ursprünglich mal publiziert wurde, auch wieder beim Argon Verlag. Der Roman heißt Die Landkarte der Zeit von Felix J. Palmer, der von einem von uns, glaube ich, schon, ja, kann man schon sagen, verehrten Vorleser oder Leser vorgetragen wird, nämlich Andreas Fröhlich. Die meisten unserer Generation werden Andreas Fröhlich natürlich als Stimme der drei Fragezeichen kennen, Mitglied der Fragezeichen kennen. Aber der hat auch schon eine ganze Menge anderer Romane schon gelesen. Und also erstmal vielleicht zum Roman Die Landkarte der Zeit. Das ist ja so ein klassischer Zeitreiseroman, denkt man jetzt erstmal. War auch, glaube ich, in Deutschland ein sehr gut verkauftes Buch. Ein Buch, was ich tatsächlich auch als solches gelesen habe. Und ich war so ein bisschen beim Buch schon, also beim Roman schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hin und her gerissen. Denn einerseits interessiert mich dieses Thema, also Zeit. Wir haben ja auch uns in einem unserer letzten Podcasts ja mit dem Thema der Zeit auch beschäftigt und ist hier vordergründig eben auch so ein Roman, der auch so ein bisschen die Frage stellt, ne, also warum möchten Menschen in der Zeit reisen und was motiviert sie dazu? Man ist auch erstmal in dem Gefühl, dass da irgendwie Zeitreisen veranstaltet werden. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil es dann eine interessante Wende auch in dem ganzen Thema gibt. Ich finde halt die Auflösung des Romans halt ein bisschen schwierig. Kann ich das schon? Ja, kann ich wahrscheinlich spoilern, oder? Also sonst können wir es wahrscheinlich nicht. Denn ein Teil der Auflösung ist, zumindest merke ich, dass im Grunde der Autor sozusagen die Macht hat, die Zeit zu ändern und Zeitreisen zu ermöglichen. Ist, finde ich, zwar einerseits ein interessanter Aspekt an dem Ganzen, aber dann auch irgendwie, ja, auch wieder ein bisschen unbefriedigend, weil man ja eigentlich wirklich wissen möchte, wie könnten Zeitreisen funktionieren. Ne? Und aber nevertheless, gelesen von Andreas Fröhlich, wird das wirklich ein sehr, sehr opulentes und farbiges Werk. Und ich finde es gerade in so einem Roman, wo es auch sehr viele Protagonisten gibt oder so sehr viele Teilnehmer an dieser Geschichte, Frauen, Männer, ältere Männer, Männer mit Macht, Männer ohne Macht. Und wenn du das alles, ich sag mal, als einzelner Leser irgendwie rüberbringen musst, also finde ich schon eine gute Leistung, wenn man das schafft, ohne dass jetzt manche Figuren irgendwie besonders übertrieben wirken oder wenn man eben versucht, dann, keine Ahnung, besonders männlich zu klingen oder irgendwie weiblich zu klingen oder sowas. Das finde ich gar nicht so einfach. Also da den richtigen Ton zu treffen, ohne zu persiflieren oder sowas. Und das finde ich, macht er sehr gut. Also als Hörbuch gefällt mir das eigentlich deutlich besser noch als der Roman selber. Also da finde ich, macht Andreas Fröhlich einen guten Beitrag. Also als Hörbuch auch sehr empfehlenswert.
Kann ich nur beipflichten, weil ich tatsächlich auch Andreas Fröhlich so besser finde als Oliver Rohrbeck. Ich liebe Oliver Rohrbeck als Justus Jonas. Ich liebe ihn auch als Synchronsprecher. Liebe jeden Zeichentrickfilm, jede Serie, in der er spricht. Aber wenn er Romane vorträgt, dann klingt das für mich bei Oliver Rohrbeck immer ein bisschen angestrengter. Ja, ich finde, Andreas Fröhlich hat eigentlich so eine angenehme Gemütlichkeit, die aber nicht langweilig ist und so weiter. Also ich höre Andreas Fröhlich total gerne mit und deshalb ist es auch witzig, dass ich hier auch ein Hörbuch liegen habe von Andreas Fröhlich, also was er spricht.
Was für ein Zufall, Marco.
Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir
unsere Sendung halt gut vorbereiten.
Handverlesen, das ist so eine Reihe aus der Lauscher-Lounge, also die von allen dreien, den drei Fragezeichen, glaube ich, mit initiiert worden ist. Und der Roman heißt Naiv.Super. Von, wie wird das ausgesprochen? Alain Loe. Ja, die Hörerinnen wissen ja statt ein paar Folgen, dass ich es mit diesen Fremdsprachen nicht so habe. Manchmal genügen die kleinsten Anlässe, um einen aus der Bahn zu werfen. Als der ältere Bruder ihn beim Rocket besiegt, gerät der Ich-Erzähler, ein 25-jähriger Student, in eine Lebenskrise. Er schmeißt alles hin, lebt in den Tag hinein, beginnt nachzudenken. Über sich, über das Leben, über das, was er tut, über das, was er hat und das, was ihm fehlt. Beispielsweise eine Freundin. Und ob die Dinge besser oder schlechter werden. Also hat alles so ein bisschen was Philosophisches, aber eine gewisse Gelassenheit. Also man kann da gut zuhören und kriegt so ein paar Lebensweisheiten um die Ohren geschlagen, die einen tatsächlich nachdenklich stimmen. Hier ist eine Rezension aus der FAZ. Es ist beeindruckend, wie aus den Staccato-Sätzen ein Ganzes, eine zusammenhängende Erzählung in zarten Farben wird. Hinter der Naivität verbirgt sich ein überraschendes Stück Raffinesse. Also ja, eigentlich alles das, was du gesagt hast, kann ich nochmal bestätigen. Andreas Fröhlich macht das klasse und es macht richtig Spaß, das zu hören. Und den Roman habe ich selber nicht gelesen, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es besser ist mit dem Hörbuch. Aber ich würde dem jetzt erstmal so zustimmen, dass ohne die Stimme von Andreas Fröhlich wahrscheinlich da etwas verloren ginge.
Also mein letzter, den ich heute vorstellen möchte, ist, da landen wir also wieder bei den, wir haben ja eben schon ein bisschen über diese Pop-Literaten gesprochen, da landen wir bei T.C. Boyle und zwar beim Roman Talk Talk. Im Grunde geht's da um die gehörlose Dana Halter, die wohl auch recht attraktiv ist, wie man dem Roman entnehmen kann. Ja, und deren Identität wird halt von Peck sozusagen komplett geraubt. Also mit Hilfe von gestohlenen Sozialversicherungsnummern, Kreditkarten, gefälschten Schecks lebt er also nicht nur auf ihre Kosten, sondern grundsätzlich ist das sein Geschäftsmodell, ne, in Saus und Braus. Und und die gehörlose Dana Halter wird im Grunde, bringt das zwar zur Anzeige, aber im Grunde wird ihr nicht geholfen. Und dann beschließt sie eben, ohne die Justizbehörden das Ding anzugehen und verfolgt ihn dann eben. Und dabei kommen die sich dann auch noch irgendwie näher und so weiter. Also das ist, ich sag mal, schon so in gewisser Weise ein klassischer Boyle. Was ich finde, was sich beim Boyle oft eben drin äußert, wie er eben Menschen beschreibt und so diese Perspektive, auf die er auf Menschen guckt, die finde ich oft so ein bisschen die eines Beobachters, der irgendwo auf dem Jagdstand oder sowas ist und dann so ein Beobachtungsgewehr sozusagen anlegt und also diese Protagonisten so ein bisschen agieren lässt und wo man auch teilweise auch Spaß kriegt irgendwie diesen Personen, auch wenn sie vielleicht nicht immer so moralisch richtig handeln, aber eben irgendwie zu folgen und das Ganze mitzumachen. Ja, so und gelesen wird das von Jan Josef Liefers und ich finde, auch er macht das ziemlich gut. Jetzt im Vergleich mit dem Fröhlich würde ich sagen, er ist doch immer noch sehr viel Jan Josef Liefers. Man hat schon, wenn er das liest, irgendwie doch so ein Bild von ihm im Kopf. Aber auch er, trifft diesen Ton. Und es gibt, da geht es ja auch vor allen Dingen um einen Mann und eine Frau. Auch er, finde ich, trifft das ganz gut, ohne dass das jetzt irgendwie übertrieben wirkt oder na, es ist ja immer so eine Frage, dann kann ein Mann eine Frau lesen, ne, oder umgekehrt. Ja, aber ich finde, er kriegt das auch ganz gut hin. Das ist im Hörverlag des Rundfunk Berlin-Brandenburg erschienen, beziehungsweise der Hörverlag hat das veröffentlicht und ist auch Teil der Sat.1 Hörbuchedition gewesen. Also, wenn man so möchte, eine Art Co-Produktion. Ja, bestand aus vier CDs, kann man aber auch streamen. Ist eine gute, auch Bettlektüre, wenn man so möchte.
Bettlektüre.
Ja. Damit wäre ich für heute durch, Marco. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch? Hast du noch was?
Ja, ich kann es relativ kurz machen. Vielleicht einmal ganz kurz der Hinweis. Ich höre auch gerne die Hörbücher von Marc-Uwe Kling, vor allem was die Känguru-Chroniken angeht oder die Känguru-Apokryphen. Das Känguru-Manifest habe ich als Buch gelesen und das fand ich schon sehr, sehr witzig. Und als ich dann zum ersten Mal das Hörspiel gehört habe, zum selben oder zum ersten Werk, habe ich gedacht, nee, nie wieder kaufst du das Buch, du kaufst jetzt nur noch die Hörspiele, weil er ist einfach, ist ähnlich wie bei T.S. Uhlmann, also mit seiner Stimme wird das Ganze eben noch spektakulärer. Das gleiche gilt für Flake, den Keyboarder von Rammstein. Da habe ich damals auch hier, Flake liest, heute hat die Welt Geburtstag. Er berichtet tatsächlich aus seiner Perspektive als Musiker, was er für Erfahrungen auch mit Rammstein gemacht hat, weil er teilweise nicht erkannt wird, weil er die Person ist, die eben nicht wie so ein typischer Rammstein-Musiker auftritt, also jedenfalls im Privatleben nicht. Ja, dann gibt es so Situationen, wo er teilweise nicht zu seinem eigenen Konzert reinkommen soll, weil man ihn nicht erkennt und so. Und ja, macht Spaß, ihm zuzuhören, wie er beschreibt, wie das ist so als jemand, der eigentlich gar nicht so beabsichtigt, so im Rampenlicht zu stehen, gar nicht beabsichtigt, so dieser Megastar zu sein und gleichzeitig aber das alles mitmacht. Also er hat immer so eine sehr distanzierte Sichtweise. Das macht einfach auch Spaß. Also, aber auch das finde ich noch spannender, wenn man ihn selber lesen hört.
Ja, wobei, also ging mir nicht so. Also ich habe es auch gehört. Am Anfang finde ich es auch noch amüsant, aber irgendwann langweilt mich diese phlegmatische Art des Vortrags. Dann irgendwann denke ich so, ja, okay, alles klar. Ja, eigentlich langweilt ich das alles so. Ich finde ihn auch sympathisch. Also ich mag das auch, dass er eben, ja, ich sag mal, noch bereit ist, auch mal, was weiß ich, in einem kleinen Laden seine Lesung zu halten oder sowas und da nicht dann irgendwie 30.000 Zuschauer braucht. Das finde ich schon auch rein menschlich gesehen sehr angenehm. Aber ich finde jetzt seine literarischen Qualitäten, finde ich jetzt persönlich übersichtlich und es ist jetzt klar, fand ich das auch lustig, dass er dann da in sein eigenes Konzert nicht reinkommt, irgendwie, weil er ihm nicht zutraut, irgendwie, dass so ein Typ irgendwie da irgendwie zugehören könnte. Aber das war auch schon eigentlich das Highlight.
Verdammt, ich habe das Highlight verraten.
Ja. Na gut. So. Ja, also aber auch da, ich glaube, also nur gelesen, also hätte ich es jetzt wahrscheinlich noch, also jetzt für mich persönlich noch unattraktiver gefunden.
Es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen spät, das jetzt noch zu erwähnen. Ich mache es aber trotzdem. Also ich konnte mit Dan Brown nichts anfangen. Aber damals gab es bei Saturn, so Mitte des ersten Jahrzehnts, der 2000er, gab es diese kompletten Hörspiele von Wolfgang Pampel gelesen, der auch Harrison Fords Synchronstimme ist. Gab es für 5 € oder sowas, gab es damals bei Saturn. Und dann habe ich mir die gekauft. Und tatsächlich ohne Wolfgang Pampels Version von Sakrileg hätte ich das, glaube ich, nie gelesen oder nie zur Kenntnis genommen. Und tatsächlich fand ich es spannend. Ich habe es sehr gerne zugehört bei der Fassung. Also ich meine, ich bin ja jemand, der keine französischen Begriffe richtig aussprechen kann, aber Wolfgang Pampel auch nicht. Also da kommen immer wieder mal französische Wörter vor oder Sequenzen und so weiter, die er versucht zu lesen. Und meine damalige Partnerin, wenn die das gehört hat, hat die Augen verdreht, weil sie sagt, der betont alles falsch, ja, er kann kein Französisch. Und ja, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Auch ist der, glaube ich, ungekürzt. Das heißt, wahrscheinlich, wenn man nochmal, es ist tatsächlich eine gekürzte Romanfassung. Trotzdem gibt es Passagen, die einfach sehr langatmig sind. Also ich Habe jetzt Dan Brown, wie gesagt, nie selber gelesen, sondern jetzt nur die Hörbuchfassung gehört. Auch das andere, was da vor oder danach erschienen ist, Illuminati, glaube ich, habe ich wohl da auch von Wolfgang Pampe gelesen, habe ich auch gehört. Aber da gibt's noch viel mehr Längen. Also ich hätte wahrscheinlich die Hälfte rausgekürzt, dann wäre es knackiger geworden und auch spannender geworden. Und Wolfgang Pampe ist jetzt auch nicht so, dass er sich jetzt sehr viel Mühe gibt, sagen wir mal so. Aber es, er hat einfach so eine gute Stimme, dass es trotzdem getragen wird. Ja, also er ist kein Andreas Fröhlich, aber eine tolle Stimme. Und ich meine, wer jetzt Han Solo oder Indiana Jones kennt, der weiß, dass das schon eine tolle Stimme ist, die da abgeliefert wird.
Ja. Übrigens, Marco, ja, habe ich dir erzählt, dass ich kürzlich bei einer Lesung von Christian Brückner war.
Ja, hast du mir privat erzählt, ja. Genau, hatte was also, mit Heine zu tun.
Genau, Christian Brückner liest Heine und begleitet wurde das auch musikalisch. Ja, war toll, mal den Mann in Aktion zu sehen. Also für mich ja einer der besten Synchron-, aber auch Hörspielsprecher. Ja gut, dieses Jahrhunderts, das ist ja noch nicht so alt, das Jahrhundert, aber eigentlich des letzten Jahrhunderts, muss man ja schon fast eher sagen.
Ich war letztens noch beim Heinrich-Heine-Institut in Düsseldorf und ich habe mir da hier so ein Graphic Novel gekauft, wo dann die Bilder, die Vorskizzen und so weiter auch gerade im Heinrich-Heine-Institut ausgestellt. Vielleicht sollten wir mal eine Heinrich-Heine-Sendung machen, würde ich gerne machen. Also ja,
alles klar.
Ich glaube, da gibt's genug zu sagen, gerade auch dieses ambivalente Verhältnis von Düsseldorf zu Heinrich Heine, weil ich habe dann auch festgestellt, als ich da in Düsseldorf war, dass viele Gedenktafeln und Hinweise doch sehr versteckt sind. Also man lässt sie nicht so raussehen wie jetzt mit Weimar und Goethe oder sowas. Aber es wäre es ja eigentlich leichtes, so zu tun, als wenn Düsseldorf stolz ist auf Heinrich Heine. So, ne? Aber es fällt den Düsseldorfern schwer. Also die kommen da aus ihrer Rolle nicht so richtig raus, finde ich.
Ja.
Ich war auch wieder hier. Das war ja wieder, ich habe ja auch mal erzählt hier mit in Weimar, mit den Museen und so weiter. Das war wieder genau dasselbe im Heinrich-Heine-Institut, ja. Also, wir haben wirklich einen Fachkräftemangel in Deutschland, ja. Also, es war so peinlich alles, ja. Ich bin auf der Straße quasi aufgehalten worden, ob ich nicht zu dieser Rezitation kommen möchte. Aber total dilettantisch, dann hat man freien Eintritt, kann man ja sagen, gut. Dann habe ich mir eine Langspielplatte geholt, so eine Jazz-Version von Heinrich Heine und eben diesen Graphic Novel. Und diese Frau, das war eine relativ junge Frau an der Kasse, ja, die hat nichts auf die Kette bekommen. Weder konnte die meine Karte nehmen, also und dann diesen Ausdruck vom Kartenlesegerät mir wiedergeben, weil es das verhakt hatte und sie hätte einfach nur die Klappe aufmachen müssen, hat sie aber nicht hinbekommen, da musste dann der Chef kommen. Und dann sollte die mir eine Quittung ausstellen, damit ich das hier wieder für unsere Podcast-Sachen absetzen kann von der Steuer, ja. Und auch das konnte die nicht. Und dann fragte der Typ mich erst, der Besitzer, ob ich denn wirklich eine Quittung haben möchte. Und ich sag, ja, nee, eigentlich nicht. Und ja, sonst hätte ich der Dame das beigebracht. Okay, dann machen wir das Ganze. Damit diese junge Frau endlich mal weiß, wie man eine Quittung ausstellt. Also ich kam mir da jetzt nicht so...
Gut, vielleicht war es ja ihr erster Tag, Marco. Du bist sehr ungeduldig.
Nein, ich weiß, du hast du gesagt, ja, wie findet überhaupt noch Hochkultur statt? Gibt es noch Romane, die aus diesem Popliteraturbereich rausstechen und so weiter? Aber wenn man sich schaut, wer jetzt verantwortlich ist für die ganzen Museen, die unsere wirklich wichtigen Literaten, ich meine, Heinrich Heine ist im Ausland wesentlich berühmter als Johann Wolfgang von Goethe. Ja, also Heine ist der deutsche Autor. Habe ich erzählt, als ich in Paris war. Ja, wie was für ein tolles
Grab. Der hat ja auch da gelebt. Also ist, glaube ich, sogar auch in Paris gestorben. Ne?
Ja, genau.
Vielleicht hat das ja auch das eine oder andere hinterlassen. Was mich, also ich habe mich nie sehr, was wahrscheinlich eben daran liegt, was du beschreibst, nie so sehr mit Heinrich Heine beschäftigt. Aber jetzt zumindest so, wie Christian Brückner ihn da vorgetragen hat, habe ich gedacht, das ist ein Autor dieses Jahrhunderts, ne? Also so in seiner Weltsicht, in seiner Sozialkritik, wenn man so möchte, also das könnte auch heute einer schreiben, vielleicht mit etwas anderem Sprachgebrauch, ne? Das haben wir auch schon festgestellt, dass man ja heute eher mehr so Pop schreibt, hat mich schon gewundert. Aber immerhin, man muss mal zur Ehrenrettung der Düsseldorf sagen, es gibt eine Allee, die nach ihm benannt wurde, also die ist noch nicht mal so unbedeutend.
Ich habe hier ein schönes kleines Gedicht von Heinrich Heine, habe ich heute entdeckt. Der Brief,
den du geschrieben, er macht mich gar nicht bang. Du willst mich nicht mehr lieben, aber dein Brief ist lang. 12 Seiten eng und zierlich, ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied gibt. Und mein letztes Hörbuch, was ich heute vorstellen möchte,
natürlich,
ist gelesen von Bela B., dem besten Schlagzeuger der Welt. Und tatsächlich, ich bin ja eher so ein Farin-Urlaub-Fan, ja. Also ich finde, dass Farin-Urlaub eigentlich in fast allen Bereichen nochmal eine Stufe drauf schippt. Aber was Farin-Urlaub nicht kann, was ich leider immer wieder feststellen muss, er kann keine Hörbücher lesen. Also Farin-Urlaub ist spontan, denke ich mal, kann er eine Menge, kann er eine ganze Show runterreißen, wenn er will, ja. Aber er kann nicht gut vorlesen. Das finde ich schade. Also nicht,
wobei, da muss ich dir, ja, ich hätte dir jetzt bis vor kurzem noch auf jeden Fall zugestimmt. Ich habe aber kürzlich tatsächlich was von ihm gehört und frag mich jetzt nur gerade, was es war, wo ich gesagt habe, doch, das hat er gut gemacht. Also ich glaube, er hat dazugelernt, also in den letzten Jahren. Ich glaube, ich weiß nicht, von wann ist diese Geschichte, die du jetzt vorstellen willst?
Also nee, ich habe das einzige Hörbuch, was ich von Farin-Urlaub kenne, ist, was er mit Thomas Nagel aufgenommen hat, wo die Maden graben oder sowas. Da hat Thomas Nagel, der Sänger der Band Muff Potter, hat auch über sein Tourleben geschrieben. Und ein Part in diesem Hörbuch hat Farin-Urlaub gelesen.
Ach so.
Und da bin ich weggekippt vor Langeweile, weil das einfach nicht schön gelesen worden ist.
Ja. Nee, ich habe früher auch was von ihm gehört, habe ich auch so, nee, das ist nicht so seins. Aber was war das noch? Ach, die 3 Fragezeichen.
Farin-Urlaub spricht bei den 3 Fragezeichen?
Nicht Farin-Urlaub, Bela B.
Ach so, Bela B. Ich habe gesagt, dass Farin-Urlaub nicht sprechen kann.
Ach so, Entschuldigung, dann haben wir aneinander vorbeigeredet.
Ja, also Bela B. sehr wohl. Also ich finde auch, dass er sich gesteigert hat. Der konnte früher tatsächlich auch nicht so gut lesen, weil auch als Schauspieler hat er teilweise nicht so gut betont. Also irgendwie war das alles nicht so stimmig. Aber ich finde auch, dass er besser geworden ist. Und das, was ich hier habe, ist Exit Mundi von Martin Keulemans. Kenne ich nicht den Autor.
Kannst du mir den Namen mal da rein? Martin Keulemans. Ja, Martin. Klingt nach einem Niederländer.
Kann sein. Ich weiß gar nichts, aber könnte man. Und das der Roman oder das Werk ist quasi ein Muss für alle Apokalyptiker. Und zwar werden hier jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Weltuntergangsszenarien präsentiert von Bela B. Und das Heftige ist tatsächlich, es hat mich berührt. Ja, also du kannst ja, was wir in der letzten Folge gemacht haben, kannst ja so viel Gedanken machen, wie du willst, über das Leben nach dem Tod und so weiter und so fort. Wenn du aber hörst, dass welche wissenschaftlichen Szenarien es gibt, was in unserer Welt irgendwann mal passiert, ja, ob wir jetzt, keine Ahnung, die Sonne fallen oder ein schwarzes Loch kommt, keine Ahnung was, also hier ist auch so Zombie-Apokalypse, Aliens, Eiszeiten, Massenselbstmord und so weiter, Meteoroiden. Es macht einen einfach so betroffen, weil man denkt, okay, es ist vollkommen egal. Selbst wenn wir unsterblich werden, Patrick, mit deinen Publikationen, ich mit unserem Podcast, ja, selbst wenn wir dadurch unsterblich werden, aber wenn dann so ein Meteorit auf diese Welt fällt, ja, dann nützt das alles nichts. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, A hat Bela B echt ist besser geworden, was seine Hörbuchqualitäten angeht, was seine Stimme überhaupt angeht, wie er seine Stimme einsetzt zum Sprechen. Und dieses Werk gefällt mir besonders gut, weil es schon manchmal etwas abstrus ist, aber letztlich ist das ja alles wissenschaftlich, wie soll ich sagen, nicht untermauert, aber
möglich.
Hypothesen, die passieren könnten. Und welche jetzt von diesen Hypothesen nach am Ende greift, das dann wieder wahrscheinlich Zufall oder keine Ahnung, welche Zusammenhänge dafür. Auf jeden Fall macht es mich betroffen, weil es mir zeigt, egal was wir tun als Menschen, was für schöne Künste wir präsentieren, wie wir uns versuchen, mit Kunst unsterblich zu machen, am Ende würde dieser Planet irgendwann den Bach runtergehen und dann wird doch alles weg sein von dem, was wir erarbeitet haben auf dieser Welt. Dann hilft wirklich nur noch dein Christentum oder mein Fatalismus, um sich darüber wegzutrösten.
Ein schönes Wort. Und wo ist der erschienen und gibt's den auch zu streamen?
Das weiß ich nicht, weil du hast ja auch mitbekommen, als du mir vorgeschlagen hast, dass wir nochmal ein Hörbuch Podcast machen sollen, war ich mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt was dazu beitragen kann, weil ich wirklich schon lange nicht mehr viele Hörspiele höre.
Aber das ist eine ältere Veröffentlichung schon?
Ja, ein paar Jahre ist das schon alt. Das ist von 2011.
Und du hast es mir vorenthalten all die Jahre?
Random House Audio. Aber ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der ist damals auf Lesetour auch gegangen, Bela B., um das vorzustellen. Insofern. Patrick, das war's aus meinem illustren Sack von Hörspielen, Hörbüchern. Und ich glaube, du hast jetzt auch deine für heute Abend aufgebraucht, oder?
Ja, also ich dachte mir, wir foltern unsere ZuhörerInnen nicht mit zu viel Literatur und Lesungen. Aber ich sag mal, für diejenigen, die jetzt nicht so viel Zeit haben zu lesen, also jetzt Bücher tatsächlich zu lesen, oder die eben auch mal einen anderen Blickwinkel auf Literatur haben wollen, ist das eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Und
ja, was mich aber stört ist bei den ganzen Hörbüchern, ist teilweise, dass sich da keiner mehr Mühe macht, wirklich gut zu kürzen. Also ich meine, früher haben wir ja wirklich, das beste Beispiel sind ja die drei Fragezeichen, ja, was auf den Kassetten in 45 Minuten oder in 40 Minuten draufpacken musste. Dafür haben die ja das halbe Buch weggekürzt.
Und ja, trotzdem, aber das war eben oft auch nicht gut und zuweilen auch Sinn zersetzen. Wie gesagt, hat man ja auch schon mal, das glaube ich, mal drüber gesprochen, dass ich die Bücher damals viel besser fand als die Hörspiele und eigentlich erst angefangen habe, die Hörspiele zu hören und zu kaufen, als ich schon erwachsen war.
Gut, aber
weil ich dann einen anderen Blick darauf hatte.
Aber es lebt aus meiner Sicht tatsächlich von den Hörspielen. Weil es gab ja jetzt zum Jubiläum oder überhaupt die letzten Jahre gab es immer diese Hörbücher, die von Prominenten eingesprochen worden sind oder auch von Oliver Röhrbeck oder Andreas Fröhlich, wie sie alle heißen, alleine. Und muss ich sagen, das kann ich mir teilweise nicht antun. Also es ist ja dann wirklich die ungekürzte Fassung. Das geht sehr lang, gibt es bei Spotify und ich glaube bei Apple Music gibt's, kann man das streamen. Und ist, glaube ich, nicht auf CD raus, kommt das nicht raus. Das gibt es wirklich nur als Stream. Ja.
Aber das liegt auch an den Lesern.
Ja, also, aber selbst Pastewka schafft es nicht. Bastian Pastewka schafft es nicht, mich da für die, glaube ich, flammende Spur zu begeistern, obwohl er.
Aber Bela B. zum Beispiel hat es geschafft, also tatsächlich. Und naja, ich kann ja auch nur aus meiner Sicht als Kind. So, und es war ja ursprünglich mal für Kinder ja gedacht. Ältere Kinder, aber Kinder. Und ich habe ja erst mit den Romanen angefangen und als ich dann das erste Hörspiel gehört habe, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil es überhaupt nicht den Flair hatte, den ich mir erlesen hatte.
Und, ist wahrscheinlich wie bei Coverversionen, also was man als erstes hört oder als erstes liest. Bei mir war es natürlich nicht so, weil ich erst die Kassetten, ich glaube, Der lachende Schatten war die erste Kassette, die ich gehört habe. Da habe ich mir sofort jede Woche eine Folge auf Kassette gekauft.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass natürlich damals also in dem Roman noch mehr, also noch detaillierter die Situation auch geschildert wird. Zum Beispiel des Büros der drei Fragezeichen in dem Campingwagen mit den Geheimgängen und so weiter. Und das habe ich mir alles irgendwie ganz toll vorgestellt. Also und das wird zwar ab und zu mal thematisiert in Hörspielen, nimmt aber jetzt keinen so großen Raum weg. Und überraschenderweise wundert man sich immer, also das hat natürlich jetzt nicht mit den Hörspielen selber zu tun, die beruhen ja auch auf den Romanvorlagen, aber wie oft dann doch Leute da rein oder Diebe oder Kriminelle in diese geheime Basis gefunden haben. Aber ja, und es ist eben auch zum Teil eben viel weggelassen worden, auch in der Beschreibung dann der Häuser, wo dann diese Sachen teilweise stattfinden, also die Geheimnisse gelüftet werden müssen. Also das fand ich tatsächlich als Kind mehr in den Romanen gegeben und dann fand ich eben diese Hörspiele sehr verkürzt und ohne Flair. Als Erwachsener wiederum habe ich es jetzt wiederum anders wahrgenommen, weil da geht's mir dann eben wie dir, weil ich die Geschichten grundsätzlich jetzt nicht so mega finde, also jetzt als Erwachsener. Aber wiederum die Umsetzung mit den drei Stimmen und so weiter dann schon wieder klasse finde und so und mich drüber freue. Ne? Also das ist halt auch der unterschiedliche Anspruch, den man im Laufe seines Lebens eben auch an Geschichten vielleicht hat.
Patrick, es ist spät. Ich muss morgen früh wieder bei der Bahn arbeiten. Ja, ich habe jetzt einen Nebenjob angenommen. Ich bin da im Moment so ein bisschen, also richtig kenne ich meinen Job noch nicht. Ich glaube, ich arbeite am Kundencenter und im Moment, also die ersten Wochen, stehe ich noch hinter den Leuten und gucke mir das an, wie die Karten verkaufen und so weiter. Mhm. Aber das ist dann immer so, ich muss ja erstmal mit der Bahn dann überhaupt zum Bahnhof hinfahren und dann, ja, heißt also, so um 3 Uhr muss ich schon aufstehen. So, ne? Also
ja, ich mache ja jetzt weiter mit meinem Fingernagelstudio. Also es ist gut angelaufen. Die Beschwerden haben auch abgenommen. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass man die Sachen aufklebt und nicht aufschraubt. Aber ja, man lernt ja jeden Tag dazu.
Okay, vielleicht können wir ja nächste Folge was über Heinrich Heine machen oder so. Oder vielleicht haben wir noch bis dahin noch eine bessere Idee. Mhm. Und danach haben wir ja schon wieder unsere Jubiläumsfolge. 150.
Nein!
150 Mal Podcast. Vielleicht sollten wir das auch irgendwie feiern. Und wir haben ja noch eine Idee, die liegt ja auch die ganze Zeit brach. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal in den nächsten Folgen. Wir wollten ja mal so eine Stadt, es gibt ja diese Kinderlieder, also wo Bands was für Kinder machen und so, extra runtergebrochen, Rockmusik oder Popmusik für Kinder. Und wir wollten ja mal was für Rentner machen, irgendwie so dieses kleine ABC für Rentner und so weiter. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal, vielleicht auch in den Sommerferien erst mal gucken, in Nordrhein-Westfalen. Ja, uns läuft die Zeit davon, Patrick, ne? Wir müssen abliefern. Aber bisher schafft mir das ja. Das ist ja ganz schön.
Ja. So machen wir das, Marco.
Ich gehe jetzt mal schlafen, damit ich gleich in 2 Stunden wieder aufstehen kann und mit Zahnseide die Zähne reinigen kann und mir einen Toast mit Scheibenkäse machen kann und mich dann freue auf den Tag und die Sonne mich dann in der Bahn begrüßt. Und so muss es sein. Und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr wollt.
Und
wenn ihr
könnt.
Tschüss.